Lukas 23 und schlagt auch auf Jesaja Kapitel 53. Das letzte Mal, als wir zusammen waren, vor 3 Wochen oder so, haben wir im Vers 25 gelesen: Jesus übergab er, das heißt Pilatus, ihrem Willen. Jesus wurde von Pilatus dem Willen des Volkes ausgeliefert. Und wir wissen, dass die jüdischen Leiter Jesus tot sehen wollten. Die wollten nicht die Konkurrenz von Jesus in ihrem Leben. Und das ist wirklich ein Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Jesus stellt einen Herrschaftsanspruch an uns als der Messias. Und Jesus hat die jüdischen Leiter mehrmals zurechtgewiesen und ziemlich deutlich klare Worte zu ihnen gesprochen, dass sie auf dem falschen Weg sind, dass sie sich ändern müssen. Und sie hätten einiges ändern müssen und dazu waren sie nicht bereit. Also wollten sie Jesus töten. Das ist die menschliche Seite. Aber der souveräne Gott hat sie, die jüdischen Leiter, und ihre Entscheidungen gebraucht, um seinen Heilsplan mit uns Menschen auszuführen. Um uns durch Jesus stellvertretenden Tod für uns am Kreuz Vergebung und Versöhnung zu bringen. In der Apostelgeschichte 23, in der Pfingstpredigt, sagte der Petrus: Diesen Mann, spricht von Jesus hier, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen, das heißt von Heiden, an das Kreuz getragen und umgebracht. Also wir sehen beides, das menschliche Element, ihr habt ihn umgebracht, ja, aber das göttliche Element, es war Gottes bestimmter Ratschluss, dass das passieren würde. War Gottes Plan von Anfang an. Jetzt schlagt Jesaja 53 auf. Es war Gottes Plan von Anfang an, uns zu erlösen durch Jesus Christus, durch sein Werk am Kreuz für uns. Jesaja schreibt hier um die 700 Jahre vor Christus. Lasst uns lesen, lasst uns beginnen in Vers 3. Spricht hier von Jesus, dem Gottesknecht, Messias. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus hat unseren Platz eingenommen. Er hat die Strafe für unsere Schuld bezahlt. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hinweis auf die Geißelung Jesu hier. Spricht hier von geistliche Heilung, Heilung unserer Beziehung mit Gott. Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Das haben wir das letzte Mal vor ein paar Wochen gesehen. Jesus hat geschwiegen, als er angeklagt wurde, ungerecht angeklagt wurde. Vers 8, aus Drangsal und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über sein Geschlecht nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund war. Wir werden am Ende unserer Bibelstunde heute davon lesen, dass Jesus in das Grab von Josef von Arimathea gelegt wurde, eines reichen Mannes. Wir sehen, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, hier wieder Opfer, Unschuldige, nimmt den Platz des Schuldigen ein. Wenn er sein Leben als Schuldopfer, als Opfer für unsere Schuld eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Wir haben hier Hinweis auf die Auferstehung und dass Jesus den Heilsplan Gottes ausgefüllt hat. Was dem Herrn gefällt, unsere Errettung wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Jesus hat aus freiem Willen sein Leben gegeben. Er hat gesagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich gebe es als Lösegeld für viele. Und er hat sich in dem Tod sich zu den Verbrechern zählen lassen. Er wurde zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Auch das werden wir sehen. Das Kreuz ist das zentrale Ereignis der Geschichte. Das Alte Testament schaut voraus auf das Kreuz in Bildern und Prophetien und Typologien, die auf Jesus hinweisen und das, was er am Kreuz für uns getan hat. Die Evangelien, die Berichte von Jesu Leben berichten uns über das Kreuz und die Briefe im Neuen Testament schauen zurück auf das Kreuz, auf das, was Jesus für uns getan hat und lässt uns klarer sehen, was es wirklich für uns bedeutet. Was wichtig ist, wenn wir aufs Kreuz schauen. Sei dir bewusst, dass das Kreuz für dich persönlich war. Es ist nicht nur abstrakt. Für mich war das so lange Zeit meines Lebens abstrakt. Ich bin in die Kirche gelaufen und habe gehört, Jesus ist gestorben für die Sünden der Welt. Habe ich nicht wirklich geschnallt. War so sehr abstrakt. Nee, es war für dich persönlich. Nicht abstrakt für die Sünden der Welt, sondern es war für dich persönlich. Für deine persönliche Schuld. Für die Dinge, worüber du ein schlechtes Gewissen hast. Die Dinge, die dir leid tun. Wo du anderen Unrecht angetan hast. Wo du böse Gedanken hattest. Für diese Dinge, wo du gelogen hast und vielleicht gestohlen hast, wo du andere nicht geliebt hast. Für diese konkreten persönlichen Dinge, dafür ist Jesus gestorben. Es war für dich persönlich, für deine persönliche Sünde, die dich von Gott trennt, damit du eine persönliche Beziehung mit Gott haben kannst. Und ich bete, dass uns das berührt, wenn wir auf Jesu Kreuz sehen, weil uns das bewusst ist, es war für mich persönlich. Vor der Kreuzigung haben die Römer ihre Opfer gegeißelt. Das war eine Folter, die den Zweck hatte, das Opfer zu schwächen. Dass es nicht zu lange am Kreuz hing. Wir wissen aus historischen Berichten, dass die Leute so 3 bis 4 Stunden am Kreuz überlebt haben, bis 3 bis 4 Tage, je nachdem. Aber zuerst wurden sie geschwächt, dass sie nicht zu lange dort am Kreuz hängen. Und sie wurden gegeißelt, sie wurden mit ausgestreckten Armen an den Masten gebunden und dann mit einer 7-armigen Geißel aus Lederriemen in die Glasstücken oder Knochenstücken oder Metallstücken eingearbeitet waren, wurde der Rücken und die Beine und das Gesäß und die Schulter bearbeitet. Haut wurde aufgerissen, die Muskeln wurden aufgerissen. Wenn ihr diesen Film Die Passion Christi gesehen habt, da wurde das, denke ich, sehr wirklichkeitsgetreu nachgestellt. Das ist eine Szene, die ich beim zweiten Ansehen des Films gar nicht mehr anschauen konnte, konnte gar nicht mehr hinsehen. Rücken hat wie eine rohe Frikadelle ausgesehen nach der Behandlung. Manchmal haben die Römer das übertrieben und die Gefangenen sind allein daran gestorben, an der Geißelung. Wir wissen, dass Jesus sehr geschwächt war. Und dann nach der Geißelung musste der zu Tode Verurteilte den Querbalken des Kreuzes selbst zur Hinrichtungsstätte tragen. War bis zu 50 Kilo schwer, ein schwerer Holzbalken, und wir wissen, dass Jesus zu schwach dafür war. Er hatte nicht mehr die Kraft dazu. Und deshalb zwangen die Römer einen Vorbeigehenden, diesen Querbalken des Kreuzes für ihn zu tragen. Jeder römische Soldat hatte das Recht, irgendeinen römischen Untergebenen, irgendeinen Menschen dazu zu zwingen, sein Gepäck oder was immer er tragen wollte, eine Meile weit zu tragen. Dazu war jeder verpflichtet. Römischer Soldat musste nur sein Schwert auf die Schulter von jemandem legen und dann musste er eine Meile lang tragen, was immer der wollte. Das ist der Hintergrund davon, wovon Jesus spricht in Matthäus 5, in der Bergpredigt. Also sagt, wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit dir zu gehen, dann geh zwei Meilen mit ihm. Vers 26 lesen wir, und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug. Kyrene war in Libyen, also dieser Simon ist sehr weit gekommen, um in Jerusalem das Passafest zu feiern. Wahrscheinlich hat er viele Jahre für diese Reise gespart. Und während er so dahin geht, vielleicht in Gedanken versunken auf das bevorstehende Opfer, auf den Gottesdienst im Tempel, hört er diesen Lärm und sieht diese Volksmenge, diesen Aufruhr, diesen Auflauf. Er sieht Soldaten mit einer Gruppe von Todeskandidaten. Er sieht Jesus mittendrin, der gerade gestürzt ist unter dem Gewicht des Kreuzes. Und er will vorbeigehen. Und da spürt er plötzlich diese kalte Klinge eines römischen Schwertes auf seiner Schulter. Und ein Soldat sagt zu ihm, hey du, trag sein Kreuz. Was denkt ihr, hat der Simon gedacht? Denkt ihr, war der begeistert? Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war nicht sein Plan für diesen Tag. Er hatte keinen Bock, das Kreuz zu tragen. Das war ein aufgezwungenes Kreuz, was er hier tragen musste. Und passiert das nicht auch manchmal in unserem Leben? Dinge, die wir uns nicht aussuchen würden, Krisen, Krankheit, Schicksalsschläge, Tod eines lieben Menschen, vielleicht ein Kind, das auf Abwege gerät. Plötzlich sind wir in Umständen, die wir uns nicht ausgesucht hätten. Aber lasst uns hier sehen, dass das Kreuz den Simon von Angesicht zu Angesicht gebracht hat mit Jesus, mit seinem Retter. Und oft sind es die schweren Zeiten in unserem Leben, die uns zu ihm tragen und in denen wir ihn besser kennenlernen. Simon war zum Passafest gekommen. Er war gekommen, um ein Lamm sterben zu sehen für seine Sünden dort im Tempel, um seine Schuld kurzfristig zu bedecken, dass er mal kurz Moment Gemeinschaft haben konnte mit Gott dort im Tempel. aber jetzt ist er dem Lamm Gottes begegnet und er hat dem Lamm Gottes in die Augen gesehen, dort auf seinem Leidensweg. Simon dachte, das ist ein schlechter Tag. Es läuft nicht nach meinem Plan. Mann, jetzt bin ich unrein, jetzt kann ich nicht mal mehr in den Tempel gehen. Die ganze Reise war umsonst, alles versaut. Ich diesen blutigen Balken von diesem Verbrecher tragen muss. Wahrscheinlich hat er gemurrt. Warum ich? Warum passiert es mir? Ich verstehe das nicht. Aber es stellte sich heraus, es war der wichtigste, es war der gesegnete Tag seines Lebens. Er hatte eine himmlische Verabredung da mit seinem Retter. Und vielleicht, wahrscheinlich, denke ich, hat er sich an diesem Tag zu Jesus bekehrt. Und hat ihn als Opfer für seine Schuld angenommen, als das wahre Opfer. Und er hat sich der Gemeinde angeschlossen. In Markus, in der Parallelstelle, wird Simon identifiziert als der Vater von Rufus und Alexander. Rufus und Alexander waren offensichtlich zwei bekannte Persönlichkeiten in der Gemeinde. Im Römerbrief Kapitel 16 schreibt der Paulus: Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine und meine Mutter. 1941 wurde im Kidrontal außerhalb der Altstadt von Jerusalem ein Grab gefunden von Alexander, dem Sohn des Simon von Kyrene. Mann, historische Persönlichkeiten. Wie immer, die Archäologie bestätigt es, was die Bibel uns sagt. Nach der Tradition war dieser Alexander einer der ersten Märtyrer für Jesus. Also es scheint, dass der Simon und seine Familie zum Glauben gekommen sind. Die Dinge sind oft anders, als sie auf den ersten Blick aussehen. Also wenn du eine schwierige Zeit durchmachst, wenn du denkst, ich habe einen schlechten Tag oder das ist ein schlechter Tag, das ist eine schlechte Situation, sei nicht allzu voreilig mit deiner Bewertung, sondern sei offen, die Hand Jesu in dieser Situation zu sehen. Jesus erlöst die schweren Zeiten. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28. Er wird für die, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das ist eine wunderbare Verheißung. Im Nachhinein war Simon sicher dankbar, dass er das große Vorrecht hatte, Jesu Kreuz zu tragen. Man stell dir vor, du wärst dabei gewesen in der Menge. Hättest du dich vorgedrängt? Hättest du gesagt, wartet einen Moment, lass mich das Kreuz tragen. Ich möchte es gerne tun für Jesus. Das wäre mir eine Ehre, das zu tun. Ich liebe diesen Jesus. Ist okay, Simon, lass mich das tun. Es wäre mir eine Freude. Ich will es freiwillig tragen. Wisst ihr was, wir haben eine Gelegenheit, das jeden Tag zu tun. Jesus sagt uns, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das Kreuz ist Selbstverleugnung um Jesu Willen. Dass wir uns selbst hinten anstellen, um Jesu Willen zu tun und um anderen Menschen in seinem Namen zu dienen. Das wollen wir gerne tun, nach all dem, was er für uns getan hat. Vers 27. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und ihn bejammerten. Sicher viele Menschen dabei, die Jesus geheilt hat, die er befreit hat, denen er Gutes getan hat. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach: Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an denen man sagen wird: Glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Normalerweise war Kinderlosigkeit eine Tragödie, wurde als Fluch angesehen. Aber Jesus sagt hier, glückselig seid ihr, wenn ihr keine Kinder habt in dieser Zeit. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Wahrscheinlich ein Hinweis auf Jesu Gerechtigkeit im Kontrast zu ihrer Ungerechtigkeit. Jesus spricht hier über das Gericht über Jerusalem 70 nach Christus, als die Römer die Stadt und den Tempel zerstört haben. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Er, der ohne Sünde war, wurde zu den Verbrechern gerechnet, weil er unseren Platz als Gesetzesbrecher einnahm. Das traditionelle Golgatha war oder ist in der Altstadt von Jerusalem. Die haben eine Kirche drüber gebaut. Aber es gibt noch heute vielleicht einen alternativen Ort außerhalb der Altstadt von Jerusalem, der noch immer Schädelhügel genannt wird. Ich habe euch ein Bild drauf gemacht. Sieht nicht besonders heilig aus, da ist eine Bushaltestelle direkt drunter heute. Aber wenn man sich diesen Felsen anschaut, sieht fast so aus wie ein Schädel, wie ein Totenkopf. Mit ein bisschen Fantasie. Und es war traditionell ein Ort, wo Menschen hingerichtet wurden. Man hat Gebeine gefunden von gesteinigten Menschen, also jüdische Hinrichtungsart. Es könnte sehr gut sein, dass Jesus wahrscheinlich nicht auf den Hügel, aber unter dem Hügel, neben dieser Straße, die nach Jerusalem hineinführt, dass Jesus an diesem Ort gekreuzigt worden ist. Kreuzigung war ja eine Abschreckung. Die Römer wollten, dass alle Menschen das sehen an der Zufahrtsstraße, was passiert mit jemandem, der gegen Rom rebelliert oder der ein schlimmes Verbrechen begeht. Kreuzigung war eine grausame Hinrichtungsart, wahrscheinlich die grausamste, die je erfunden wurde. Es war eigentlich eine Folter. Die Hände hier durch die Handgelenke und durch das Fußgelenk wurden angenagelt. Durch das Körpergewicht, was auf den Armen und auf dem Brustkorb war, konnte dieses Opfer schwer atmen. Das heißt, um zu atmen, musste dieses Opfer sich ständig hochziehen, mit den Armen oder mit den Beinen hochstemmen, um frei zu sein hier, um einatmen zu können. Also ein Gekreuzigter hat rotiert eigentlich an dem Kreuz, während er sich ständig hochgezogen hat, um zu atmen. Das hat natürlich furchtbare Schmerzen verursacht. Die Gelenke, Schultergelenk, Handgelenk, die Arme sind ausgerenkt worden. Könnt ihr vorstellen, der gegeißelte Rücken, der hier an dem Holz gerieben hat. Furchtbare Folter. Und dann, wenn diesen Opfern langsam die Kraft ausging, dann sind sie erstickt, weil sie nicht mehr atmen konnten. Also ein langsamer, schwerer, grausamer Tod. Tod für die schwersten Verbrecher im Römischen Reich. Ein römischer Bürger durfte nicht gekreuzigt werden. Was für mich absolut erstaunlich ist, dass Jesus in seinem Leiden völlig selbstlos war. Hat auf das Wohl der anderen geschaut, war auf das Wohl der anderen ausgerichtet. Vers 34. In dieser furchtbaren Situation, Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war nicht verbittert gegen seine Folterer, gegen die, die ihn gerade hinrichten. Er hat gebetet für sie. Und das ist übernatürlich. Vergebung ist übernatürlich. Vergebung ist nicht unsere natürliche Reaktion, wenn wir misshandelt werden oder wenn wir ungerecht behandelt werden. Wir haben hier aber im Vorbild Jesu einen Hinweis darauf, wie wir anderen vergeben können. Jesus sagt Vater. Jesus wendet sich an den Vater, an Gott. Wir können nur aus seiner Kraft vergeben, die er uns gibt. Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen. Dieses Bewusstsein, dass diese Sünde, mit der Menschen gegen mich gesündigt haben, dass sie in erster Linie eigentlich eine Sünde gegen Gott war und nicht gegen mich. David nach seinem Ehebruch mit Bathseba und dem Mord an ihrem Ehemann betet in dem Bußpsalm 51 gegen dich, spricht hier zu Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Das Unrecht, das Menschen dir angetan haben, ist noch viel beleidigender für den heiligen Gott, als es je für dich ist. Und wenn Gott vergibt, dann sollen auch wir vergeben. Gibt es irgendjemanden in deinem Leben, gegen den du verbittert bist? Gegen den du unversöhnlich bist? Hier ist Gottes Gebot für dich. Epheser 4, Vers 32 sagt uns, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wir lesen hier weiter im Vers 34, sie, das waren die römischen Soldaten, die Jesus gekreuzigt haben, sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Das war sozusagen der Bonusgehalt für die, die die Kreuzigung ausgeführt haben. Die durften die Klamotten von dem Opfer behalten, und weil Jesus ein Kleid, was durchgewoben war, wollten sie das nicht teilen und haben das Los darüber geworfen. Das ist auch ein Detail, was übrigens prophezeit war im Psalm 22. Vers 35. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Der Messias. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Juden verspotteten Jesus, weil er beansprucht hat, der Messias zu sein. Römer verspotteten Jesus, weil er beansprucht hatte, ein König zu sein. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Dieser ist der König der Juden. Interessant, die Anfangsbuchstaben dieser Worte im Hebräischen geben uns den Gottesnamen Yahweh wieder, das J-H-W-H. Hätte Jesus sich retten können? Absolut. Ich meine, er ist der allmächtige Gott. Er hat diese Erde erschaffen, auf der das Kreuz stand. Es waren nicht die Nägel, die Jesus gehalten haben, es war was viel Stärkeres. Es war seine Liebe für den Vater und für dich. Es war sein Wunsch, dich zu erlösen. Deswegen, wegen der Freude der Gemeinschaft mit dir, schämte er sich nicht und hat das Kreuz erduldet, heißt im Hebräerbrief. Wenn Jesus sich gerettet hätte vor dem Tod am Kreuz, hätte er uns nicht retten können. Wenn Jesus nicht für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hätte, hätten wir keine Möglichkeit, in eine Beziehung mit Gott zu kommen. Vers 39, einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Könnt ihr euch das vorstellen? Da hängt Jesus am Kreuz, völlig nackt, völlig gedemütigt. Er hat höllische Schmerzen, was weit schlimmer war als die körperlichen Schmerzen, war das geistliche Leid, dass er, der Sündenlose, mit all unseren Sünden, mit dieser Sünde, die er so sehr verabscheut, beladen ist und dafür gerichtet wird und getrennt ist von Gott, dem Vater, mit dem er ewige Gemeinschaft hatte. All dieses furchtbare Leid und dann darüber hinaus lästern und verhöhnen ihn alle, die da herumstehen. Die Juden und die Römer und sogar die Verbrecher, die neben ihm am Kreuz hängen. Wenn ich an Jesu Stelle gewesen wäre, ich wäre versucht gewesen, wirklich vom Kreuz herunterzusteigen und in den Himmel aufzufahren, in die Herrlichkeit, von der ich gekommen wäre, und zu sagen, ihr könnt mich alle mal. Ich brauche das nicht. Ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Wisst ihr was? Ihr könnt meinetwegen alle in die Hölle fahren. Ich hau ab. Mir reicht's. Nicht Jesus. Jesus war so geduldig. Er war nicht auf sich selbst ausgerichtet, sondern völlig auf andere ausgerichtet. Bat um Vergebung für seine Mörder. Er diente dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing. Das werden wir gleich sehen. Und das ist wieder was Übernatürliches. Normal ist es für uns, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Schmerzen haben, dass wir eingenommen sind von uns selbst. Dass es unsere Selbstsucht noch mehr herausbringt. Oder? Ich war die letzten Tage krank und wenn es mir nicht gut geht, dann habe ich kein großes Herz für meine Mitmenschen. Da hatte ich keinen Bock zu studieren und bin eingenommen von mir selbst und meinen Schmerzen und mit mir selbst beschäftigt. Das ist die natürliche Reaktion wieder. Jesus war völlig auf andere ausgerichtet. Ich bewundere das an ihm. Selbst auf die, die ihn gefoltert haben und die ihn verspottet haben. Er hing am Kreuz für sie, obwohl sie es nicht wertgeschätzt haben. Er war so geduldig und so hingegeben dort am Kreuz. Es ist unglaubliche Liebe, die wir da sehen. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus, der Messias? Rette dich selbst und uns. Wir wissen aus den Parallelstellen, dass ursprünglich beide ihn gelästert haben und dass einer von den beiden später seine Meinung geändert hat. Sehen wir hier in Vers 40. Der andere aber antwortete und strafte ihn und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Wir haben es verdient, aber der ist unschuldig. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hier sehen wir zwei Verbrecher in der letzten Stunde oder vielleicht in den letzten Minuten vor ihrem Tod. Der eine lästert und verharrt in seinem Unglauben und er ist wohl in die Hölle gegangen. Der andere vertraut sich Jesus an, tut Buße, vertraut sich Jesus an und er wird gerettet. Jesus sagt zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies war Abrahams Schoß, dieser Ort, an dem die alttestamentlichen Gläubigen vor der Auferstehung gekommen sind. Und dann, als Jesus auferstanden ist, sind sie mit ihm aufgefahren, in den Himmel mit ihm auferstanden. Für uns ist das Paradies eigentlich der Himmel. Wenn ein Mensch heute im Vertrauen auf Jesus stirbt, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir gleich danach mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm im Himmel sind. Paulus hat gesagt, abwesend zu sein von seinem Leib hier bedeutet anwesend zu sein bei dem Herrn. Und Jesus sagt zu diesem Verbrecher neben ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wow. Wahnsinn. Hey, sagst du, dass dieser Kapitalverbrecher, der vielleicht sein ganzes Leben lang nur Böses getan hat, gemordet hat, gestohlen hat und sich dann in letzter Minute Jesus anvertraut hat, dass der gerettet ist und im Himmel ist deswegen? Ja, das ist, was Gottes Wort uns sagt. Es ist Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Wir können uns den Himmel, wir können uns ewiges Leben nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Manchmal sind wir schockiert darüber. Ach, das ist nicht fair. Kann das sein, einer, der sein ganzes Leben lang nur Böses tut und sich im letzten Moment an Jesus wendet, wie kann der in den Himmel kommen? Ich glaube, der einzige Grund, warum wir schockiert darüber sind, manchmal ist, weil wir glauben, dass wir besser sind. Weil wir überheblich sind und irgendwie ein falsches Bild von uns haben. Aber Gottes Maßstab ist Perfektion und in seinen Augen sind wir alle Gesetzesbrecher wie dieser Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing. Und wir sind alle gerettet durch Gnade, nicht wegen dem, was wir getan haben. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, sein Geschenk. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ist aus Gnade. Unsere Erlösung beruht auf zwei geschichtlichen Ereignissen. Das eine ist das, was wir hier sehen, dass Jesus am Kreuz deine Schuld, deine ganze Lebensschuld auf sich genommen hat, sich zurechnen ließ. Er wurde für dich zur Sünde, zu deiner Sünde. Und er hat da den Preis für deine Schuld bezahlt. Er hat die Strafe für deine Schuld auf sich genommen. Er hat Gottes Zorn über deine Sünde in sich aufgenommen, hat sich richten lassen an deiner Stelle. Er hat deinen Platz eingenommen, die Rechnung beglichen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist der Zeitpunkt, an dem du dich entscheidest, das für dich persönlich anzunehmen, deine Bekehrung. Indem du sagst, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Komm in mein Leben. Sei du mein Herr und mein Retter. Ich vertraue nicht länger auf mich selbst, auf meine Werke, sondern auf dich allein. Wir nehmen es an durch Glauben. Beispiel, stell dir vor, du bist mit deinem Schlauchboot am Meer unterwegs und du fährst auf irgendein Riff. Und dein Schlauchboot ist leck und die Luft geht aus und du bist am Absaufen. Dann kommt ein Rettungshubschrauber und der wirft dir einen Rettungsring auf dem Seil zu. Was machst du? Hoffentlich den Ring ergreifen, ja? Und dich retten lassen. Aber du musst dieses sinkende Schlauchboot, das ich nicht retten kann, Bild für unsere Selbstgerechtigkeit, loslassen und diesen Ring ergreifen und dein Vertrauen ganz allein auf Jesus und auf sein Werk am Kreuz vor ungefähr 2000 Jahren setzen. Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zuwirft. Und wenn du dich ihm anvertraust, kannst du sicher sein, dass du ewiges Leben hast und dass du die Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott im Himmel verbringen wirst. Dieser Verbrecher neben Jesus ist die beste Illustration, dass unsere Errettung aus Gnade durch Glauben allein ist. Dieser Typ, selbst wenn er wollte, er könnte gar nichts mehr Gutes tun, um sich irgendwas zu verdienen. Zeigt uns auch, dass es kein Fegefeuer gibt. Irgendein Ort, wo du nach deinem Tod noch irgendwas abarbeiten musst. Nee, Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Weil du dich mir anvertraut hast. Es ist aus Gnade ein Geschenk. Einfach nur, weil du ihm vertraust. Gott nimmt dich nicht an wegen dir, sondern wegen Jesus. Nicht wegen dem, was du getan hast, sondern wegen dem, was er für dich getan hat. Im 2. Korintherbrief heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Dieser Austausch. Deine Sünde wurde Jesus zugerechnet und im Gegenzug, wenn du es annimmst für dich, wird dir seine Gerechtigkeit, sein sündenloses Leben zugerechnet. Du wirst begleitet mit Jesu Gerechtigkeit. Vers 44. Es war aber um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde, also von 12 bis 15 Uhr. Wobei die Sonne sich verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Der Vater hüllte das ganze Land, oder das Wort kann auch Erde bedeuten, mit seinem Sohn in Finsternis, als er unsere Sünden auf ihn legte und in ihm richtete. Ich denke, zu dem Zeitpunkt hat keiner mehr gelästert. Da war eine unheimliche Stille um das Kreuz. Dieser Finsternis, auch unheimliche Einsamkeit für Jesus, als er verlassen war von dem Vater und getrennt war von ihm wegen unserer Schuld. Aber dann gegen 15 Uhr wurde diese Stille unterbrochen durch einen Siegesschrei, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. Und wir lesen hier, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Der Vater hat das vollbrachte Erlösungswerk Jesu durch ein Zeichen bestätigt. Er hat den Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, diesen hintersten Raum, in dem die Bundeslade stand, sozusagen der Thron Gottes, Gegenwart Gottes. Der Vorhang hat dieses Allerheiligste von dem Vorraum, dem Heiligen, getrennt. Und nur einmal im Jahr durfte ein Mensch, der hohe Priester, mit dem Blut der Opfertiere in dieses Allerheiligste, in Gottes Gegenwart hineintreten. Aber jetzt ist dieser Vorhang entzweigerissen. War ein dicker Vorhang, 18 Meter hoch, 9 Meter breit, 10 Zentimeter oder mehr dick, mehrere Tonnen schwer. Absolut übernatürlich, was da passiert ist. Und von oben bis unten entzweigerissen. Jetzt, als Jesus ein für alle Mal das ultimative Opfer dargebracht hat. Gott hat den Vorhang zerrissen. Was Gott uns hier verkündigt, ist Tag der offenen Tür. Es ist offen. Der Weg zu Gott ist frei. Die Trennung von Gott ist überwunden. Unsere Schuld ist beglichen. In Jesus haben wir Zutritt zu Gott. Und deswegen sagt uns der Hebräerbrief Kapitel 4, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, mit Zuversicht, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir dürfen, gerade wenn wir Hilfe brauchen, zu Gott kommen, mit Zuversicht, mit Freimut, wie Kinder, die zu ihrem Papa laufen, in seine Arme, um von ihm gestärkt zu werden und zugerüstet zu werden. Und lasst uns vorsichtig sein, dass wir nicht wieder von uns aus versuchen, diesen Vorhang wieder so ein bisschen zuzunähen. Manchmal fallen wir wieder so in diese alte Gesetzlichkeit zurück, als ob unsere Annahme bei Gott von uns abhängen würde. So diese Gedanken, wenn wir auf die Schnauze fallen oder irgendwas getan haben, was wir nicht wollten, wenn wir gesündigt haben, dieser Gedanke, oh, jetzt kann ich nicht einfach zu Gott kommen, sondern vielleicht muss ich jetzt eine Woche brav sein und meine stille Zeit halten und ja, dann kann ich wieder beten und zu ihm kommen. Das ist falsch. Oder dieses Denken, oh, ich habe heute meine stille Zeit verpennt. Oh, nee, Gott kann den Tag nicht segnen. Das ist falsch, dieses Denken. Wenn du Jesus vertraust, dann darfst du zu Gott kommen mit Zuversicht. Mit Gewissheit, dass Gott dich annehmen wird. Und dann darfst du erwarten, dass Gott dich segnen wird, unabhängig von dem, was du getan hast oder was du nicht getan hast. Einfach, weil du ihm vertraust. Der Zugang zu Gott ist nicht abhängig von dir, sondern ist abhängig von Jesus. Jesus ist der Türöffner. Und Gott segnet dich nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Und das ist wirklich so befreiend, wenn wir das endlich mal wirklich verstehen, die Gnade Gottes in unserem Leben. Wir sind befreit von einer gesetzlichen Arbeitsbeziehung zu einer Liebesbeziehung. Und das ist wunderbar. Wir müssen nichts leisten, um in seine Gegenwart zu kommen. Und Jesus hat schon alles geleistet. Wir müssen nicht Bibel lesen oder beten oder brav sein, all diese Dinge, um in Gottes Gegenwart kommen zu dürfen. Ich muss nicht in der Bibel lesen, ich darf. Und ich tue es, weil es so wunderbar ist, dass unser Schöpfer zu mir spricht, mein himmlischer Papa. Ich meine, das ist wunderbar. Ich will das tun. Ich muss nicht beten, ich darf. Es ist wunderbar, dass ich mit dem allmächtigen Gott reden kann und Gemeinschaft haben darf. Das ist ein Vorrecht. Das ist nichts Schweres, das ist nichts Gesetzliches. Das ist wunderbar, Beziehung mit ihm zu haben. Ich möchte heilig leben, nicht weil ich muss, sondern weil ich darf. Ich bin befreit. Ein heiles Leben ist ein heiliges Leben. Das ist wunderbar. Gott hat sein Gesetz auf mein Herz gelegt. Ich will so leben, wie es ihm gefällt. Es ist nichts Schweres, Gesetzliches, Äußerliches, so ein gesetzlicher Trip. Es ist ein Vorrecht. Ich will Jesus nachfolgen, weil ich ihn liebe. Eine Liebesbeziehung, nicht eine Arbeitsbeziehung. Und wenn ich hinfall, muss ich nicht irgendwelche langen Bußtraditionen durchmachen und mich wieder zu Gott zurückarbeiten, irgendwie sein Wohlwollen wieder verdienen. Nee, ich darf einfach schnell wieder aufstehen und zu seinem Thron der Gnade laufen, damit ich Kraft empfange und Hilfe, neue Stärkung bekomme. Das ist wunderbar. Das ist Leben aus Gnade. Die Bibel ermutigt uns, dass wir stark sind in der Gnade, die Jesus Christus uns gebracht hat. Vers 47, als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Pilatus hatte Jesu Unschuld bekannt, Herodes konnte ihm nichts vorwerfen, der Verbrecher, der römische Hauptmann, alle haben bezeugt, dass Jesus gerecht war, dass er unschuldig war. Und die ganze Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen von fern, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. Augenzeugen. Wahrscheinlich die Augenzeugen, die Lukas berichtet haben hier, was sie gesehen haben. Vers 50, und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat, von Arimathia, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Josef war ein alter Mann, er war ein reicher Mann, wissen wir aus den Parallelstellen, er war ein Mitglied des Hohen Rates, dieses höchsten Gremiums der Juden, das Jesus verurteilt hat. Josef war wahrscheinlich nicht anwesend bei dieser Verhandlung. Es wird hier gesagt über seinen Charakter, er war ein guter und gerechter Mann, er war nicht einverstanden mit der Verurteilung Jesu zum Tode. Josef war ein guter Mann, er war ein Jünger Jesu, aber er war so ein Undercover-Christ, würden wir sagen. In Johannes wird gesagt, er war ein geheimer Jünger aus Furcht vor den Juden. Er hat sich nicht getraut, öffentlich zu Jesus zu stehen, aus Menschenfurcht, aus Angst vor den Konsequenzen, die das für ihn nach sich ziehen könnte. Der Preis schien ihm zu hoch. Er könnte seine Position verlieren, sein Ansehen verlieren. Wahrscheinlich ist euch auch schon mal so gegangen. In der Schule oder im Job, dass ihr mal den Mund gehalten habt und nicht zu laut über Jesus geredet habt, weil, oh, oh, wer weiß, wie das ankommt. Ich weiß, ich habe das schon getan. Das ist eigentlich super peinlich, weil, pff, was haben wir schon zu befürchten? Ist lächerlich. Und was gibt es Großartigeres als Jesus und ihn zu kennen und das, was er für uns getan hat? Paulus sagt, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Wir haben keinen Grund, uns zu schämen. Lass uns mutig zu ihm stehen. Aber wir sehen hier ein geistliches Wachstum im Leben von Josef. Als er Jesus am Kreuz gesehen hat, wie er misshandelt wurde und wie viel Jesus gewillt war, um seinetwillen auf sich zu nehmen, da konnte er nicht länger sein stilles Undercover-Christsein ertragen und leben. Und er ist aufgestanden für Jesus. Er wollte Jesus zumindest ein würdiges Begräbnis ermöglichen. Und er ging zu Pilatus, lesen wir hier, und bat um Jesu Leib. Normalerweise hat ein Gekreuzigter kein Recht auf ein Begräbnis. Die wurden einfach hängen gelassen und die Geier und die Hunde haben sich um den Rest gekümmert. Aber Josef wurde mutig hier und er setzte viel aufs Spiel. Seine Karriere im Hohen Rat, sein Ansehen, vielleicht sogar sein Leben. Zumindest hätte er sich verunreinigt, indem er einen Toten berührt hat und hätte das Passa nicht feiern können. Aber an dem Punkt war Josef bereit, alles zu verlieren für seinen Herrn, der gerade alles für ihn gegeben hat, sein Leben. Und es war ihm nicht länger wichtig, was andere über ihn denken, sondern nur mehr einer war wichtig und das war Jesus. Und ich hoffe, dass es in unserem Leben auch so ist. Vers 53. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein feines Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Ich habe euch auch da ein Bild gemacht. Wisst natürlich nicht, ob das Grab von Jesus war, aber es ist interessant, gleich nebenan, neben diesem Hügel, den ihr vorhin gesehen habt, ist dieses Gartengrab. Auch interessant, dass es ein neues Grab war, weil eine Grabkammer noch gar nicht fertig war. Ursprünglich ein Grab für zwei Menschen, nur eine Seite wurde fertiggestellt. Wer weiß, wir wissen nicht genau, ob das wirklich das Grab war, in dem Jesus gelegen war, aber ihr habt ungefähr ein Bild, wie das ausgesehen hat, so ein Felsengrab damals, und vor dieses Grab wurde natürlich ein schwerer Stein gerollt, um es zu verschließen. Also er hat all diese jüdischen Begräbnisdinge da vollendet, in ein Leinentuch eingewickelt, in eine Gruft gelegt. Und es war Rüsttag, es war der Tag vor dem Sabbat, an dem die Leute sich vorbereitet haben auf dem Sabbat, und der Sabbat brach an. Es folgten aber auch die Frauen nach, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren und besahen die Gruft und wie sein Leib hineingelegt wurde. Also wieder, wir haben mehrere Augenzeugen von dem Begräbnis, wie wir auch später viele Augenzeugen für die Auferstehung haben. Als sie aber zurückgekehrt waren, bereiteten sie wohlriechende Öle und Salben. Auch das war Teil von dem jüdischen Begräbnis, von der Begräbnistradition. Leichnam zu salben. Dazu sind sie nicht mehr gekommen, das wollten sie dann nach dem Sabbat tun. Und den Sabbat über ruhten sie nach dem Gebot. Das Kreuz, das Zentrum der Geschichte, das Zentrum unseres Lebens, hoffe ich. Wir wollen das Abendmahl feiern und wir wollen an diesen großen Preis denken, den Jesus für uns bezahlt hat, an seine große Liebe für uns. Und ich bete, dass das unsere Liebe für ihn wieder neu anfacht, dass es uns eine Abscheu gibt gegen Sünde, dass es uns ein Herz gibt, für ihn zu leben, radikal für ihn zu leben, weil er alles für uns gegeben hat. Und wie gesagt, unsere Errettung beruht auf zwei Ereignissen. Das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und das Zweite ist, dass du es annimmst für dich persönlich. Und wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht getan hat, möchte ich dazu einladen und ermutigen, das zu tun. Während wir Abendmahl feiern und das bildlich betrachten, was Jesus für uns getan hat, uns das vor Augen halten. Dass du einfach persönlich in deinem Herzen sagst, Jesus, mir ist bewusst geworden, dass ich ein Sünder bin und dass ich dich brauche und dass ich nicht aus mir selbst gerecht werden kann und zu Gott kommen kann und in den Himmel kommen kann. Mir ist bewusst geworden, dass ich dich brauche. Und ich möchte das annehmen im Vertrauen jetzt. Ich möchte dich ergreifen als mein Rettungsring. Komm in mein Leben und rette mich heute. Ich lade dich ein, sei mein Herr. Und sei mein Retter und veränder du mich so, wie du mich haben willst. Einfaches Anvertrauen. Einfaches Leben übergeben. Jesus annehmen. Wenn du es noch nie getan hast, bete ich, dass du es heute tust.